Stramm, dein Podcast für gute Laune.
Ja, hallo Freunde des Strammtisches. Heute mal wieder ein ganz besonderer Strammtisch. Heute haben wir ein wichtiges Thema, ein, glaube ich, für viele Menschen so ein spirituelles Thema, so ein vielleicht so ein bisschen auch energetisches Thema, auch so ein göttliches, ein christliches Thema eventuell. Wir reden heute über den Jakobsweg und was er da so für Möglichkeiten bietet, was er aber auch mit Scheitern eventuell zu tun hat, was man vielleicht anders als Scheitern definiert. Heute ist zu Gast der André. Hallo André.
Ja, hallo, ich grüße euch.
Die erste Frage, die ich normalerweise immer stelle, die ich beim letzten Mal vergessen habe, dass ich dem Jens zu stellen ist, wie geht's dir?
Ja, also ich bin ja letzte Woche wiedergekommen vom Jakobsweg oder Urlaub und die Realität hat mich wieder. Ich bin wieder im Arbeitsprozess drin und das auch sehr massiv. Also ich hatte jetzt nicht sehr viele Tage Zeit, um in den Arbeitsprozess oder mich darauf vorzubereiten, wieder arbeiten zu gehen. Ja. Und diese positive Energie, die ich dort angehäuft habe auf dem Weg, die ist jetzt irgendwie auch wieder weg. Und der Alltag hat mich wieder und ich fühle mich irgendwie sehr gefangen.
Okay. An unserer Seite ist tatsächlich, wir sitzen zu dritt hier, ist die Niki. Hi Niki.
Hallo ihr Lieben.
Die Niki ist jetzt ein bisschen hallmäßig. Das liegt einfach daran, dass ich vorne und hinten das so eingestellt habe, dass wir uns hören. Die Niki muss jetzt einfach tatsächlich mal etwas lauter reden, damit wir sie besser hören.
Hey.
Ja, damit der Hall nicht so groß ist. Aber wir wollten das jetzt einfach zu dritt machen. Ich kenne das, mich erinnert das so ein bisschen an Urlaub. Bei mir war es aber so, dass ich immer, wenn ich weit weggereist bin, nach 2 Wochen wiederkam, ich aber immer noch eine Woche Urlaub hatte. Also ich hatte dann immer noch eine Woche Urlaub. Und diese Woche Urlaub hat mir noch eine Möglichkeit gegeben, das zu verarbeiten, was ich erlebt habe. Und aber nicht sofort gefangen zu sein in der sehr kapitalistischen, schnellen Welt, in der man sich dann befindet.
Ja, genau, da sagst du was Wahres. Und
hattest das so vor, ne?
Genau, eigentlich. Genau. Ich hatte es eigentlich so vor und dann kamen ein paar Sachen halt dazwischen. Ja. Und ich habe auf dem Weg, sage ich mal, viel gelernt. Auch, dass man seinen Urlaub anders planen sollte. Ja. Ja, und dass man es halt nicht so macht, wie ich es gemacht habe. Vieles ist anders gekommen, als ich es mir vorgestellt hatte.
Man hat ja so eine Idealvorstellung. Ja. Man idealisiert ja sowas. Man hat eventuell, also wir beide sind große Fans von dem Buch, von Ich bin da mal weg, von Happe Kerkeling. Ich habe das Hörbuch sehr häufig gehört. Du hast das Hörbuch und das Buch gelesen.
Ich habe das Hörbuch gehört.
Auch Hörbuch gehört, was ja auch sehr sehr schön gemacht ist, aber auch er ist auch sehr an Grenzen gekommen, hat geweint, hat sich mit sich selber auseinandersetzen müssen. Dann ist der Film rausgekommen mit dem Striso, der auch sehr gut war, haben wir vorher schon drüber gesprochen. Und es ist ja schon so ein bisschen romantisiert. Ne? Zwar ist es halt eine Herausforderung, aber irgendwie schafft man es dann ja schon. Und man sollte es ja auch schaffen als guter Deutscher, weil das Ziel ist ja auch immer, am Ende anzukommen, mit den eigenen Beinen durchschritten zu haben, durch jedes Dorf gelaufen zu sein.
Richtig.
Und wie war es bei dir?
Ja, so habe ich mir das natürlich auch vorgestellt. Und es kam alles anders. Ich bin an einem Dienstagabend von Düsseldorf aus gestartet, mit dem Flixbus. Über Nacht bin ich gefahren. Ja. Das würde ich jetzt heutzutage auch nicht mehr so machen. War dann Mittwoch morgen in Lyon, musste dann noch zweimal die Bahn halt nehmen, bin von Lyon nach Saint-Étienne gefahren und dann von Saint-Étienne nach Le Puy-en-Velay, und das war der Startort. So, und ich war völlig ausgelaugt, völlig
übermüdet,
übermüdet. Ich hatte die Nacht nicht geschlafen und vor allem zudem kam halt noch hinzu, dass zu der Zeit ein Festival war in Le Puy. Und ich habe keine Unterkunft. Total schockiert. Ich war völlig fertig und bin dann in Le Puy von Herberge zu Herberge gepilgert. Und es war nichts mehr frei, weil da war so ein komisches Mittelalter-Festival und wurde dann weitergeleitet in Richtung Tourist Office und habe dann im Touristenbüro wurde mir dann weitergeholfen und habe dann ein Hotelzimmer.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Pilger sind dann da unterwegs?
Gut, ich habe jetzt keine genaue Zahl.
Also, nein, aber klar, aber du weißt es mal. Nochmal. Ungefähr, wie ist Massentourismus?
Also ich bin ja jetzt auf der Via Podiensis unterwegs gewesen, die ja von Le Puy aus beginnt und bis nach Saint-Jean-Pied-de-Port halt runterzieht. Und das ist schon ein stark frequentierter Weg, würde ich sagen. Und da sind relativ viele Menschen unterwegs.
Wie hoch ist das vom Meeresspiegel aus gesehen?
Le Puy liegt ungefähr auf 600 Meter, würde ich sagen. Sobald man dann aus Le Puy rauskommt, geht's dann kontinuierlich hoch und man befindet sich dann so auf 1200 Meter.
Okay.
1200 Meter, kommt dann auch immer mal wieder runter ins Tal, geht dann runter auf 500, 600 Meter und auf der anderen Seite des Tals dementsprechend auch wieder hoch.
Ja.
Also die gerade das Anfangsstück, so die ersten zwei Etappen, die haben es in sich, da würde ich eher von alpinem Gelände sogar sprechen.
Wie muss sich der Hörer das zustellen? Was verstehst du unter alpinem Gelände?
Steinig? Genau. Okay. Also technisch würde ich sagen, technisch anspruchsvolle Passagen,
okay.
Sehr steile Abstiege mit Geröll, großen Steinen und so, dass man sich dann hier und da schon mal ganz gerne Stöcke auch, also Wanderstöcke halt wünscht. Ich hatte jetzt keine dabei, um sich abzustützen.
Das finde ich krass, weil immer, wenn ich so Bilder sehe, sehe ich immer, das ist, also mir ist es so gegangen, ich habe viele Dokumentationen darüber gesehen, ich sehe immer breite Wege. Das wirkt immer so, als ob man die ganze Zeit immer...
So eine Landstraße unterwegs wäre, ne? Ja, habe ich heute auch Bilder gesehen, ganz viele.
Ja. Also ist es dann nicht in der Realität. Die gibt es auch, aber es ist schon...
Ja, es kommt darauf an, welchen Weg man wählt. Ne? Also ja. In Frankreich gibt es ja mehrere Wege. Ich habe jetzt nicht die Anzahl im Kopf. Also ich glaube, 1, 2, 3, 4 Stück auf jeden Fall.
Ja. Ja?
Und diese Wege durchschreiten natürlich auch verschiedene Gebiete. Ja. Und ich war jetzt auf der Via Podiensis unterwegs und die Via Podiensis ist... gerade in den ersten beiden Tagen sehr anspruchsvoll. Also die ersten 50 Kilometer, die sind wirklich, die haben es in sich. Ja? Und die meisten Pilger machen das eigentlich in 3 Tagen. So, ja. Gerade das Stück zwischen Le Puy und Sog nennt sich der Ort. Das sind 44 Kilometer. Die Menschen teilen sich das auf 3 Etappen auf und ich habe das in 2 Etappen gemacht.
Ich habe vor kurzem beim Nachtcafé meiner Lieblings-Talksendung Michael Steinbrecher, da war jemand, die ist auch den Jakobsweg gegangen und die sagte, sie hat einen Fehler gemacht. Das war der Fehler, sie ist viel zu schnell losgegangen.
Ja.
Sie hat viel zu viele Kilometer am Anfang abgespult. Sie hat das unterschätzt.
Ja. So war es bei mir auch. Ja. Also ich war halt nicht nur von der Anreise sehr müde, sondern ich hatte den Stress mit der Übernachtung und musste dann für mich eine Entscheidung treffen, wie es dann möglichst schnell aus diesem Ort halt auch wieder rausgeht. Ja, weil da war, wie gesagt, dieses Festival und ich konnte keine Nacht länger dort bleiben. Eine weitere Nacht im Hotel wäre auch zu teuer gewesen. Das heißt, Regeneration und eine innere Vorbereitung auf den Weg, die ich eigentlich eingeplant hatte, war überhaupt nicht möglich. Ja, ich musste dann am Donnerstag direkt losmarschieren. Mhm. Ja, und ich hatte die Reisen noch in den Knochen, war fertig und bin dann von Le Puy nach Saint-Privat-d'Allier marschiert, 24 Kilometer. Das hat es in sich gehabt.
War das, soweit ich weiß, kannst du ziemlich gut Französisch, oder?
Ja.
Gibt es auch Nachhilfe, oder hast in Französisch gegeben oder gibt es die?
Ja.
War das für dich ein Vorteil?
Das war definitiv ein Vorteil. Die Franzosen waren teilweise sehr erstaunt und überrascht, ja, dass da jemand kommt, der sehr wenig Akzent hat und ganz gut Französisch halt spricht. Also ja, genau, richtig.
Niki, du hast ganz kurz, du hast jetzt nochmal nachgeguckt, dass man, das wusste ich jetzt auch nicht, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, überhaupt den Jakobsweg zu gehen, oder?
Ja, nicht nur zu gehen halt eben. Ich war sehr, sehr erstaunt halt eben, dass man den Jakobsweg entweder mit dem Fahrrad beschreiten kann oder zu Pferde. Pferde fand ich auch sehr, sehr interessant. Oder dann halt eben auch zu Fuß. Und was es alles so für verschiedene Jakobswege gibt. Wir haben gerade schon gesagt halt eben, dass es in Deutschland auch einen gibt. Ich bin ja ein Mensch, der total orientierungslos ist. Ich gehe ja anstatt nach rechts, gehe nach links. Wie erkennt man eigentlich, dass man auf den Jakobsweg auch immer noch ist?
Der Weg an sich ist sehr gut ausgeschildert. Also an jeder Abzweigung, an jeder Abbiegung gibt es Schilder. Und man kann ihn fast ohne Karte, ohne Wanderführer beschreiten. Das funktioniert. So gut ist er ausgeschildert. Ja. Da kann man sich nicht beschweren. Da gibt es gerade auf der Via Podiensis zwischen Le Puy und Saint-Jean-Pied-de-Port. Das ist wirklich top ausgeschildert.
So, du bist also bist halt schnell angegangen.
Genau.
20 Kilometer in 2 Tagen.
44 Kilometer
in 44 Kilometer in 2 Tagen.
Richtig. Und das ist halt keine Strecke jetzt, sagen wir, von Neuss nach Köln.
Genau.
Ne? Das wären ja auch ungefähr 40, 45 Kilometer. Das kann man mal an einem Tag machen. Mhm. Insbesondere auch ohne Rucksack.
Runter, steinig, geräumig. Genau.
Ja.
Wie ging es dir nach 2 Tagen?
Ja, es hatte sich am ersten Tag schon angedeutet, dass sich an meinen Fersen halt extreme Blasen entwickeln. Und am zweiten Tag wurden diese dann noch stärker, es waren dann richtige Fleischwunden. Ja. Ich habe das auf dem Weg, also während der zweiten Etappe habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Es hat gezogen, es hat wehgetan ein bisschen, aber das dicke Ende kam dann erst am Abend, als ich dann die Schuhe auszog und mich von den Socken befreite, und mit dem Ausziehen der Socken löste sich dann auch die Haut ab.
Jetzt wird der Laie wie ich sagen, ja, aber da sind doch überall Dörfer, die wissen das doch, da muss es doch was von Hansa Plass gegen geben, da muss man da irgendwas machen können, da klebt man einfach irgendwas drauf, so Dinosaurierpflaster, und dann geht es schon weiter.
Ja, also solche Pflaster gibt es, allerdings sollte man die dann wie auftragen, wenn die Blase dabei ist, sich zu entwickeln. Okay. Ja, und ich habe das einfach nicht so richtig ernst genommen. Mhm. Ja, ich hatte auch was dabei, ich hatte auch Blasenpflaster dabei, und ich habe gesagt, ja komm, geht schon, ist alles gut. Mhm. Beziehungsweise ich habe es dann am zweiten Tag auch mit einem Taschentuch abgedeckt und mit Tape schön abgetaped und war dann in dem Glauben, dass das schon irgendwie funktionieren würde.
Ja. Falsches Schuhwerk.
Ja, auch falsches Schuhwerk. Also ich hatte mir 3 Wochen vorher ein paar Schuhe gekauft und habe die dann auch auf der Arbeit jeden Tag getragen und war auch in dem Glauben, dass das reichen würde. Und es zeigte sich dann, dass das mitnichten.
Also so ein Klassiker, den ich immer wieder las oder sah, ist... die Leute packen sich einfach viel zu viel in diesen Rucksack rein.
Ja,
so typisch, glaube ich, Europäer. Da muss auch alles noch mit rein. Und du musst das ja auch schleppen, den ganzen Weg. Wie war es bei dir?
Ja, ich habe also alle Anfängerfehler, die man so machen kann, die habe ich gemacht. Das heißt, ich habe zu viele Kilometer am Anfang gemacht. Ich habe von mir zu viel gewollt und zu viel verlangt. Ich bin zu schnell gegangen. Ich hatte zu viel Gepäck dabei. Es war alles viel zu schwer. Und heute weiß ich auch warum. Ich habe das dann auch für mich so ein bisschen interpretiert. Man schleppt so seine Befürchtungen auch mit, seine Ängste. Ja, also man glaubt, man muss das noch haben, das noch haben, das kann noch passieren. Hm. Und all dieses überflüssige Gepäck, Druck von Angst und Beklemmung, ja, geht bei dem Weg darum, genau sich diese Ängste bewusst zu machen, dann aber auch zu realisieren, dass man dass man diese Ängste nicht haben muss und dann auch loslassen kann.
Ich glaube, bloß das ist so
ein wichtiger Punkt. Ja, loslassen, richtig.
Aber wir kennen das ja, wir kennen das ja alle. Jeder von uns kennt das ja. Wir reisen in Urlaub und ein Fünftel davon, was wir mitgeschleppt haben, das tragen wir nur und beim nächsten Mal machen wir denselben Fehler wieder. Warum auch immer, weil wir denken, man könnte da nichts kaufen oder da nichts kaufen und der Unterschied ist halt nur, wir müssen es halt nur bis zum Flughafen tragen und dann wieder bis zum Hotel. Richtig. Du musstest das die ganze Zeit auf dem Rücken haben. So, jetzt sind wir also, oder?
Ja, beziehungsweise schon nach der ersten Etappe, also der Herbergsbetreiber hat mich darauf aufmerksam gemacht, das ist so schwer. Und ich bin dann mit ihm, die ganzen Gegenstände, die ich dabei hatte, sind wir Stück für Stück durchgegangen und er hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, hier, das brauchst du nicht, das brauchst du nicht und das brauchst du nicht. Und wir haben das dann mal ausgemistet und dann wurde es etwas leichter. Ja.
Dann wurde es etwas leichter.
Etwas leichter.
Wie viel Kilo hattest du drauf?
Ich habe ganz bewusst meinen Rucksack nicht gewogen, weil ich wollte der Tatze auch irgendwie nicht ins Auge sehen.
Aber passt ja zu dem Thema.
Genau, genau. Und er war auf jeden Fall zu schwer, also bestimmt so 15 Kilo.
Ich hätte schon fast 20 gewettet bei dir.
Ja.
Also du hast ja wirklich alles empfohlen. Ja. Das kann ich noch gebrauchen, das kann ich noch gebrauchen, das kann ich noch gebrauchen. Ja. Ja. Also
ich habe auch wirklich allen Scheiß halt mitgenommen.
Ja. Also wir sind jetzt hier, du bist die 44 Kilometer gegangen in 2 Tagen.
Richtig.
Du hast gemerkt, okay, dein Körper... Du willst vielleicht, aber der Körper will nicht so. Der Körper gibt dir Signale, dass er sagt, vielleicht war deine Vorbereitung nicht optimal.
Ja.
Und der verzeiht ja nicht. Der Körper fängt ja nicht an, dann zu sagen, okay, du kannst dich jetzt ja nicht irgendwie 2 Wochen wellnessmäßig ausruhen, bis die Blasen weg, Blasen weg sind. Was ist dann passiert?
Ja, ich bin dann zum Ende der zweiten Etappe bin ich in Sog angekommen. Völlig entkräftet, völlig erschöpft. Riesenblasen an den Füßen und ich habe halt gemerkt, so geht's nicht weiter. Ich lag da nachmittags und im Bett, habe mit einem guten Freund telefoniert und war am Heulen. Ja. Weil ich einfach psychisch und körperlich nicht mehr konnte. Ich war völlig entkräftet und fertig und habe natürlich dann auch die Frage gestellt, was hast du dir angetan? Ging es dann wieder einigermaßen und irgendwie war das dann auch schon wieder der Wendepunkt, weil ich habe dann für mich entschieden, okay, das ist jetzt so, ich muss die Sache jetzt einfach annehmen, so wie sie ist und das Beste draus machen und habe dann entschieden, erstmal in der Herberge für 2 Tage zu bleiben, beziehungsweise es wurden dann 3 Tage.
Ja.
Um wieder zu Kräften zu kommen und einfach mal so in mich zu kehren, loszulassen und zu überlegen, was machst du jetzt? Ja, also was will der Weg dir eigentlich sagen?
Ist verdrängtes Lebensthema hochgekommen?
Ja, man wird sich, also ich wurde mir gewisse Dinge, wurde ich mir bewusst, ne, dass ich da relativ viel mit mir rumschleppe, Ängste, die ich eigentlich gar nicht haben muss, die schon viele Jahre auch in mir schlummern. Ja, das sind berufliche Ängste. Ich habe ja auch keinen geraden, ich sag mal, keinen klassischen Lebensweg so mit Abiturstudium etc. Ich habe zwar ein Abitur, aber ich habe auch studiert, aber ich habe es halt nicht zu Ende gemacht und bin in einer relativ schwierigen Situationen schon seit Jahren und das sind so Dinge, die kommen dann halt hoch, dass man anfängt, sich zu hinterfragen. Halt.
Bist du stolz auf dich?
In Bezug jetzt auf den Weg oder allgemein? Schwierig. Nee, stolz, da ist nicht viel Stolz.
Kam das hoch auch?
Ja, definitiv.
Als du gemerkt hast, dass du sagst, den klassischen Weg, vielleicht auch Anforderungen, vielleicht auch die Wünsche von Eltern, ne? Man hat ja immer, ne, jeder hat ja so den Wunsch, der Junge dann studiert, denn dann macht er das. Man möchte ja, dass er auch dass er glücklich ist und so. Ja. Das wünschen ja alle Eltern sich von den Kindern. Und als du da so warst und verzweifelt warst, zum Glück einen guten Kumpel hattest, den du anrufen konntest, der dir ein bisschen geholfen hat über den Weg. Wie hast du dann Wie bist du dann den weiteren Weg gegangen?
Erstmal einfach nur eine Pause. Das war genau richtig. Also, ich bin dann durch die Ortschaft gegangen, habe mir alles in der Ortschaft angeguckt, habe mir die Kirche angeguckt, den Friedhof, die Kapelle auf dem Friedhof und habe die Landschaft genossen, diese Weite genossen und bin zum ersten Mal so richtig zur Ruhe gekommen und losgelassen.
Darf ich jetzt eine provokative Frage von jemandem, der seit über 10 Jahren kein Handy hat? Jetzt meine provokative Frage. Kann man zur Ruhe kommen, wenn man trotzdem die ganze Zeit online ist? Wenn man sein Handy dabei hat?
War ich ja gar nicht. Ich hatte mein Handy eigentlich immer aus. Immer im Flugmodus. Ich habe es zwischenzeitlich mal angemacht, wenn ich unbedingt mit jemandem mal telefonieren wollte. Und ansonsten habe ich das Handy eigentlich nur benutzt, das war herrlich. Das war toll. Also ich bin jetzt, was die sozialen Medien anbelangt,
weil das ist das größte Problem beim Menschen, ja, dass man, auch bei mir, absolut, absolut, ich bin journalistisch, bin ich halt immer sehr interessiert, aber man ist so leicht abgelenkt. Ja. Wenn man, sagen wir mal so, so einen Jakobsweg zu gehen oder was auch immer, oder ein Sabbatical zu machen, wie auch immer, in einem Kloster oder so, wenn man von allem äußerlichen Reizen, die man sonst hat, diese digitale Welt, diese unglaublich schnelle, die man gar nicht mehr erfassen kann, wenn man dann auf einmal so von der Wand fährt und das alles gar nicht mehr hat, glaubst du, dass man da überhaupt noch, wenn man sich dann spürt, auf einmal, ohne das alles, verletzlich wie man ist, ohne dass man sich ablenken kann, ohne dass man sagen kann, oh Gott, jetzt kommt ein Gefühl auf von Angst, jetzt kann ich aber direkt mal, weiß ich, beim Kicker gucken, wie die Fußballergebnisse waren, oder bei der Bildzeitung, was jetzt gerade mal in der Welt passiert, ne? Wenn man das alles gar nicht mehr hat, ne? Ja. Glaubst du, dass man sich überhaupt noch mit der Realität, die Fragen, die großen Fragen des Lebens, dass man sich denen überhaupt diese Fragen noch stellt?
Ich habe mir eigentlich so jetzt gar keine Fragen gestellt. Ich habe das als ganz großes Geschenk wahrgenommen, ja, in diese Ruhe mal reinzukommen. Okay. Ja, und der Weg wollte auch, glaube ich, gar nicht, dass ich weiter im klassischen Sinne auf ihm weitergehe.
Ja.
Ja? Und es war eine Befreiung. Es war eine Befreiung. Ja, und ich habe wirklich das Beste aus der Situation gemacht.
Okay, also du warst, du bist da geblieben für 2-3 Tage. Wie ging es dann weiter?
Ja, ich musste mir natürlich dann irgendwie was einfallen lassen, ne? Also ich habe natürlich auch mit dem Gedanken gespielt, abzubrechen,
ja,
weil ich wusste, da gibt's Busse oder auch Busunternehmen, die man buchen kann, die einen dann in die nächste Ortschaft bringen, beziehungsweise zum Ende der nächsten Etappe. Aber dann absolviere dann auf diese Art und Weise die nächste Etappe. Ja. Das war genau richtig. Also, es hat gut getan.
Fühltest du dich irgendwann als Cheater?
Vielleicht für einen kurzen Moment. Ja, aber ich habe das dann einfach angenommen.
Okay. Glaubst du, das kann ein bisschen bisschen falsch sein, dass wenn man immer über den Jakobsweg hört, dass man nur Erfolgsgeschichten hört, dass der Druck für jeden Einzelnen, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute abbrechen, wahrscheinlich die meisten. Und immer wieder hört man nur, ja, die schaffen es und alles ist gut. Das hört sich immer an wie so eine wunderbare Liebesgeschichte am Ende. Und dass das alles auch so, wenn man mehr berichten würde, dass es nicht schlimm ist, dass es überhaupt erstmal mutig ist, den Weg zu gehen. Dass wenn man mehr darüber berichten würde, dass dieser Eigendruck irgendwann auch, wenn man merkt, dass man an Grenzen kommt, dass man das besser tragen könnte.
Also ich habe festgestellt, dass die Menschen, so wie sie durchs Leben gehen, so gehen sie auch, so begehen sie auch den Jakobsweg. Da gibt es Parallelen. Mhm. Ja, und genau das ist halt nicht der Jakobsweg. Ja, der Jakobsweg ist eine Möglichkeit, mal den ganzen Alltag und das ganze Alltagsbewusstsein, was man so hat, das mal loszulassen, zu hinterfragen und out of the box zu denken. Mhm. Ja, das ist für mich der Jakobsweg. Und da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern es gibt den Moment und der Moment entscheidet, was einem dann gerade auch gut tut.
was du gesagt hast, so, der Weg will mir was sagen. Erinnert mich total, wahrscheinlich hast du das vielleicht auch aus Arbeit, erinnert mich total an, ich bin da mal weg. Weil das war auch so, sehr häufig war das ein Thema von Kerkeling. Was möchte mir das jetzt gerade sagen? Ja. Also was ist so diese Botschaft?
Ja.
Gibt es da überhaupt eine Botschaft? Was war deine Botschaft? Was war die Botschaft des Jakobsweges an dich?
Ich glaube, der Weg wollte sagen, André, gönn dir mal was. Überfordere dich nicht. Lass doch einfach mal los. Und dann lasse ich dich auch wieder auf dem Weg, aber nicht auf die klassische Art und Weise, sondern du fährst jetzt mit dem Bus. Du fährst jetzt tatsächlich die letzten 300 Kilometer mit dem Bus und du entscheidest, wo es hingeht und mach Fotos von den Ortschaften, genieß die Landschaft und lass das einfach mal so auf wirken und guck, was in deinem Geist halt, was es mit dir macht.
Ja. Gab es irgendwann für dich, dass du gesagt hast, ich sag das niemandem, ich erzähl den Leuten, dass ich es geschafft habe?
Also ich bin damit relativ offen umgegangen, halt, dass ich jetzt den Bus genommen habe.
Aber hast du der Sekunde, wo du gedacht hast, ich will mich der Situation nicht aussetzen, dass mich dann immer wieder Leute fragen, warum?
Naja, ich hatte ja ganz offensichtliche Gründe, ja, nicht weitergehen zu können. Und ich habe auch immer wieder auf diese Gründe halt hingewiesen, beziehungsweise.
Aber du müsst ja, sag mal, in so einer sehr liebevollen Gesellschaft müsstest du das nicht begründen.
Nein.
Du weißt, was ich meine, dass man immer so in so einen Erklärungsnotstand
kommt. Ja, das stimmt. Da ist man natürlich auch wieder in diesem Leistungsdenken.
Absolut.
Drin. Aber das war mir dann von heute auf morgen war mir das egal. Ja, und ich habe gerne meine Blasen vorgezeigt. Und das
so aus wie Kriegswunden.
Ja, genau, so wie Kriegswunden. Und jeder hat gesagt, oh mein Gott, nein, so kannst du nicht weitergehen. Das kann ich verstehen.
Wäre das was für dich gewesen, Niki, sowas? Irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt.
Also ich habe ja heute auch schon gesehen, dass es extra auch den Jakobsweg für über 50-Jährige gibt oder über 60-Jährige. Tatsächlich.
Du bist doch keine über 60.
Sozusagen. Nein, ich bin noch keine Ü 60, aber es gibt ja auch tatsächlich, dass dann also eingeplant wird, dass der Rucksack dann dahin geschickt wird, wo du hinwanderst. So ein toller Rucksackdienst, wo man das machen kann.
Man kann so kleinen Hegi mieten.
Nee, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Mount Everest. Gibt's auch. Man kann einen Reiseführer. Ich weiß nur nicht, ob der dein Gepäck mitträgt. Ich habe keine Ahnung. Gibt es auch. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich finde es schon reizvoll, aber dafür müssten meine Füße mitnehmen. Das ist es. Also ich fänd das auch total reizvoll, da durch die Gegend zu wandern. Also es würde mich interessieren. Vielleicht mit dem Fahrrad.
Bist hier wieder angekommen. Wie lange warst du unterwegs?
Okay. 3 Wochen.
3 Wochen warst du weg. Ja, du kommst genau. hier an.
Moment, ich war 3 Wochen weg. Mit dem Bus war ich 2,5 Wochen dann unterwegs. Ja. Hab ganz, ganz tolle Ortschaften, ganz tolle Dinge gesehen. Es war herrlich. Ich konnte mich mit den Pilgern austauschen. Ich habe richtig schöne Abendessen verlebt und Gespräche. Das war Genuss pur, es war wunderschön.
Also so wie ich mir das vorstelle, da triffst du dann vom, was weiß ich, kleinen Elektriker bis zum großen Geschäftsmann wahrscheinlich alle möglichen Leute, die vielleicht eine Sinnfrage haben.
Ja, beziehungsweise eigentlich redet man auf dem Jakobsweg nicht über Berufe.
Okay.
Diese Frage stellt sich nicht. Man nimmt sich wahr, man ist Mensch. Fertig. Okay. Also in erster Linie, ne? Und dann, im weiteren Verlauf. Das heißt, wenn man mal ein paar Etappen miteinander gegangen ist oder sich dann in der Herberge mal wieder trifft und es kommt dann wieder zu einem tiefer gehenden Gespräch, dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, hör mal, was machst du im Leben? Mhm. Ja, und normalerweise stellt sich diese Frage eigentlich auf dem Weg nicht. Mir hat man diese Frage gestellt, ja, das war in Saint-Alban, da habe ich ein Pärchen aus Berlin kennengelernt. Es war dann direkt so deutsch irgendwie so. Ne? Was machst du denn?
Ja. Ich bin deswegen auf das Thema gekommen, weil du vorher gesagt hast, so wie die Menschen im Leben sind, so gehen die den Jakobsweg.
Richtig.
Und genau deshalb habe ich nachgefragt, ja. Weil da muss man ja erstmal wissen, wie jemand im Leben steht.
Ja.
Man das Gefühl hat, dass er so den Jakobsweg geht.
Ja, ja.
Ne? Also das ist so, ne? Der eine vielleicht, der im Leben es gewohnt ist, im Management, COO, CEO, mit dem Kopf durch die Wand zu laufen, der läuft da oder versucht den Jakobsweg genauso zu gehen und kommt dann irgendwann an die Grenze. Du kannst nicht den Hilfsmodus einschalten.
Ja, entweder so oder sie absolvieren den Jakobsweg mit Bravour, kommen nach Hause und erzählen jedem ganz stolz, dass sie es genau im Zeitplan geschafft haben. Ja. Ja, dann kann ich auch eine Trekkingreise machen. Also das ist nicht die Quintessenz des Jakobsweges, sondern es geht darum, auch sich seiner selbst bewusst zu werden über den Weg.
Ja, und Jakobsweg als Goldmedaille. Bei vielen, das meine ich.
Ja.
Eine Jakobsweg als Goldmedaille, ne?
Ja.
Ich habe noch eine Plakette, ne?
Genau.
Ich berichte dann die, weiß ich nicht, Kilometerzahl, die, was weiß ich. Dann nehme ich einen arithmetischen Mittelwert und dann kann ich mir hinstellen und sagen, wieder kriege ich Lobis dafür, nicht für die eigene Erfahrung, nicht wo ich mich tief spirituell berührt fühlte. Bist du ein gläubiger Mensch?
Kommunion empfangen und seitdem läuft da eigentlich nicht mehr viel.
Also bist du aus der Kirche irgendwie in der Kohle auf?
Nee, ich bin nicht ausgetreten.
Dich der Jakobsweg Gott näher gebracht. Einer spirituellen Energie, nennen wir es mal
ja,
so.
Ja, genau. Eine
spirituelle. So sage ich das. Ja, ist ja kein Gott, sondern so eine spirituelle Energie, wo man glaubt, es gibt was. Also was man nicht so. Agnostiker.
Genau, ich weiß. Genau, richtig. Also Details gehen. Ich bin schon gerne.
Ich meine, ich habe gar nicht, mir geht es nicht um die Kirche, mir geht es um die Spiritualität. Also so mal so.
Ja.
Es gibt ja zum Beispiel Spontanheilung. Also das gibt es ja, wenn du glaubst, der Glaube versetzt Berge. Und das stimmt ja, Glaube versetzt Berge. Und ich meinte die Spiritualität zu etwas Imaginärem, was wir nicht definieren können. Wir trennen das mal von diesen ganzen Institutionen, die Geld wollen, die mit dem Ablasshandel kommen.
Ja.
Sondern ich meine diese so eine tiefe Spiritualität, die man eventuell nicht hatte oder weniger, dass die auf einmal da ist.
Kann da sein, wenn man sich drauf einlässt. Ja.
Wie war es denn bei dir? Darum geht's.
Ich hatte meine Themen und die sind hochgekommen und habe mir Fragen gestellt. Ich hab ganz doll realisiert, dass ich eigentlich der das ist schon fast selbstverständlicher, dass ich eigentlich der Meister meines Lebens bin, dass ich der Captain bin auf meinem Schiff. Ich nur in den letzten Jahren ja so orientierungslos, sag ich mal, auf den Weiten des Ozeans irgendwie.
Wie nennt man das so schön, das Wort? Bist du so jemand, wie nennt man das? Prokrastination. Prokrastination. Ja. So ein Verschieberitis, könnte man charmanterweise sagen. Bist du jemand, der gerne immer...
Ja, das bin ich auch. Aber es gibt natürlich auch dafür, ich mache das nicht, weil mir das Spaß macht.
Das ist
macht.
Nicht das Thema, dass es um Schuld geht. Es ist immer meistens tiefer. Tief
genau, sitzt es. Genau, es sitzt tief. Und so wie ich den Jakobsweg gestartet bin, mit all diesen Ängsten, so gehe ich, glaube ich, so bin ich auch bisher durchs Leben gegangen und hab ich immer von den Ängsten leiten lassen. Führen lassen. Und das tut natürlich nicht gut. Dadurch bin ziellos halt gegangen. Innerlich sehr eingeklemmt und sehr angstdominiert.
Mhm.
Und habe ich halt auch nur so. Bin der Angst immer ausgewichen und dem habe ich dem Leben nicht richtig gestellt. Ja.
Stramm, dein Podcast für gute Laune.
Ja, wir sind wieder da. Hier ist der Strammtisch mit dem André. Hier ist der Gilbert. André, hi. Und die Niki ist auch an unserer Seite.
Ja.
Wir haben kurz in der Pause nochmal darüber gesprochen, dass André gesagt hat, dass er sehr viel seiner Gedanken geteilt hat. Und das, was er gerade geteilt hat, fand ich jetzt irgendwie interessant, dass er das mal sagt. Da rechnet jetzt keiner mit, aber das ist, glaube ich, ein Thema, was uns alle angeht und worüber ich, meine Freunde, dauernd rede, Beim Stammtisch nicht, aber das ist ein Thema, finde ich, worüber man einfach mal reden könnte. Sag mal, was ein Gedankengang war, den du hattest, den du geteilt hast auf dem Weg?
Ja, also ich war ein Mensch unter Menschen und ja. Das ist ja heutzutage in unserer Gesellschaft irgendwie eher selten geworden, weil bestimmte Themen sind so dominant, sind so im Vordergrund, dass man darüber vergisst halt, was wir eigentlich sind. Ja, nämlich, wie gesagt, Menschen unter Menschen.
Dass wir einfach uns so begegnen, ohne dass wir dauernd sagen müssen, warum wir was Besonderes sind als der andere. Genau,
richtig. Ich habe einfach mal so ein paar Gedankengänge festgehalten und habe die dann über den WhatsApp-Status regelmäßig geteilt. Ja, und ein Gedankengang war halt der folgende. Hallo, liebe PilgerInnen. Beginnt schon scheiße, oder? PilgerInnen. Das musst du mal einem Franzosen erzählen. Ein Grund mehr, sich nach Frankreich aufzumachen und auf der Via Podiensis spazieren zu gehen. Man trifft nicht nur sehr freundliche und zuvorkommende Menschen, sondern man hat hier die Möglichkeit, als Deutscher dem ganzen Genderwahnsinn endlich mal zu entkommen. Eine Wohltat. Man muss auch nicht trans oder sonst noch was sein, um mangelnde frühkindliche Aufmerksamkeit zu kompensieren. Hier wird man so wahrgenommen, wie man ist. Als Mensch. Ist das nicht schön?
Ja, ich glaube, das spricht einfach die meisten Menschen direkt ins Herz. Und das spricht sie an. Und Niki, du sagtest nochmal, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, auf diesem Weg zu übernachten oder zu nächtigen oder Kirchen oder
was? Also, dass gerade auf dem Jakobsweg man die Möglichkeit hat, in Kirchen zu übernachten oder in historischen Gebäuden. Weil, wenn ich so Herberge höre, das versetzt mich in meine Schulzeit. Aber das scheint wohl nicht so. Also, warst du in solchen, hast du mal in der Kirche übernachtet oder in so einem historischen Gebäude? Weil ich stelle mir das wunderschön vor.
Ja, also es gibt verschiedene Arten von Herbergen. Es sind ganz normale. Die meisten Herbergen sehen aus wie ganz normale Häuser. Das heißt, die Herbergsbetreiber, die wohnen dann irgendwie im Erdgeschoss, ja, und teilen sich dann mit den Pilgern gewisse Räumlichkeiten. Und im ersten und zweiten oder Dachgeschoss sind dann die Betten. Ja, das ist jetzt so der Aufbau der klassischen Herberge. Dann gibt es noch die kommunal geführte Herberge. Das sind ganz tolle Herbergen, die sehr günstig sind, sauber. Es gibt da meistens kein Abendessen. Man muss sich da selbst kochen. Und das tut dem Erlebnis aber keinen Abbruch.
Gelesen halt, bei manchen Herbergen sogar halt eben, dass das kostenlos ist und man halt eine Art Spende. Dann halt.
Ja, das sind Donativos. Richtig, die gibt's auch noch. Das sind aber dann wiederum kirchlich geführte Herbergen, sehr häufig. In einem Donativo war ich nicht. Nein. Wie muss man sich eine Herberge vorstellen? Es gibt, wenn wir jetzt mal bei der kirchlich geführten Herberge bleiben, dann sind das meistens Herbergen, die sehr groß sind, in sehr ursprünglichen Gebäuden, altertümlichen Gebäuden.
Das ist, also bei mir ist so, also Zelten wäre für mich so Horror. Habe ich einmal gemacht, mit 30, dann habe ich gedacht, das ist nicht meine Welt. Ich mag, und das war nur Zelten. Ich stelle mir gerade vor, man ist in so einem Schlafsaal. Mit ganz vielen verschiedenen. Und ich bin eh so jemand, der ein bisschen nicht so mega fein ist, aber trotzdem, ich möchte die anderen nicht hören, wenn sie Geräusche von sich geben, die ich sonst auch nicht von denen höre. Ja. Ist das so einer der ersten Schritte, dass man merkt, alle sind gleich?
Ja, ich meine, das passiert natürlich zwangsläufig, ne? Ja. Dass es da eine gewisse Geräuschkulisse gibt, unter der Dusche, auf der Toilette.
Ja, genau, das meine ich.
Beim Schlafen. Ja, genau. Ja. Ich hatte das Glück, dass ich in den Herbergen häufiger ein Einzelzimmer hatte, was nicht selbstverständlich ist. Ja, ich hatte einfach nur Glück, dass das zweite oder dritte Bett halt nicht belegt war und dem dann auch mal ein Badezimmer für mich alleine
hatte. Das aber ich denke, dass es sowas auch gut sein kann, dass man mal von diesen Etiketten, diese Scham, dass man da mal von wegkommt. Vielleicht, ne? Dass man sagt, es ist ja gar nicht so schlimm, wie man denkt. Wenn man was man nicht möchte, was andere mitbekommen. Von einem selbst. Ne?
Ich sag mal so, ich hatte gute Ohrenstöpsel.
Okay.
Okay. Ich meine, man kann das ja tatsächlich buchen von der Herberge halt eben bis zum Hotel. Okay. Also wenn man das nötige Kleingeld hat,
ja.
Ne, halt eben kann man sich natürlich auf dem Weg natürlich auch Hotelzimmer buchen. Aber das, ich denke mal, das ist eine Kostenfrage. Was hatte ich jetzt 3 Wochen lang so ein, also der Jakobsweg, ich denke mal, das wird ja trotzdem nicht billig sein. Du hast ja bestimmt gut Geld auch ausgegeben,
oder? Ja, definitiv. Also eine Übernachtung mit Halbpension kostet ungefähr, also kostet zwischen 35 und 45 Euro. Das geht aber noch. Also gerade wenn man bedenkt, dass man abends fast immer 3 bis 4 Gänge-Menü bekommt, inklusive Rotwein.
Ja, okay.
Also das war schon sehr schön.
Rotwein ist da wie ungefähr Wasser, es gehört dazu.
Genau, okay, richtig. Oh,
also stimmt das, was ich gelesen habe, man sollte für, also da war jetzt 4 Wochen, man sollte einen Monat unterwegs sein, sollte man so ein Tausender halt eben einbringen?
Ja, genau, ein Tausender, beziehungsweise in Frankreich so 50 bis 60 Euro am Tag. Damit kommt man in Frankreich aus. In Spanien sieht es schon wieder anders aus. Also da reichen durchaus 30 bis 40 Euro
okay. Am
Tag. Ich bin jetzt in Frankreich noch nicht, in Spanien bin ich noch nicht gelaufen. Ja. Aber ich weiß es halt auch wiederum über andere Podcasts, wie es dort abläuft. Und in Spanien ist vieles günstiger.
Okay.
Ja, ja.
Du kamst also. Nach den 2,5 Wochen, 3 Wochen,
ja.
Kamst du wo an?
In Cahors. Genau, das ist nördlich von Toulouse. Okay. Ja, nördlich von Toulouse. Und bin da dann auch wieder mit dem Bus angekommen. Da bin ich mit dem ÖPNV gefahren von Figeac nach Cahors. Das sind ungefähr so 50, 60 Kilometer.
Ja.
Und was ich sehr markant fand, war einfach die Tatsache, dass der ÖPNV dort wohlbemerkt nochmal 50 bis 60 Kilometer 2 Euro gekostet hat.
Na, das ist aber ein Preis, den wir hier in Neuss für 2-3 Haltestellen überbieten,
würde ich sagen. Ja. Aber es ist ich habe mir sagen lassen, es ist in ganz Frankreich so.
Okay.
Also Busfahren kostet dort nicht so viel. Ja, das ist schon sehr sozial geregelt, finde ich. Ne? Und wir reden ja jetzt hier nicht über eine Distanz von 2-3 Kilometern, sondern wirklich 40, 50 Kilometer.
Okay. Also du, was ist denn dann dieses Santiago de Compostela?
Santiago de Compostela, das ist eigentlich Ende des Jakobsweges.
Ich dachte immer so.
Das ist der Zielort. Da möchte ja jeder hinpilgern. Ja,
ich dachte immer, jeder kommt da, also ich habe gedacht, jeder ist irgendwann, kommt da an. So wie bei so einem Marathonlauf.
Nee, das ist der eigentliche Zielort in Spanien. Dort beenden die Pilger sozusagen ihre Pilgerschaft.
Warum hast du das dann nicht da gemacht?
Ich bin ja nur auf einem Teilstück gegangen.
Ach so, okay.
Ne? Ich bin auf der Via Podiensis bin ich 340 Kilometer gegangen.
Ja.
In Anführungszeichen. Ja.
Hättest du da nicht hinfahren können? Oder ja. Ich habe keine Ahnung. Also du bist einen ganz anderen Weg gegangen als dieser Weg, nach dem man nach Santiago gehen würde. Oder wo du gestartet bist. Wäre dann das Ziel gewesen, Santiago de Compostela?
Das Ziel ist immer Santiago de Compostela.
So. Okay.
Ja, egal, ob ich in Neuss starte, in Köln
oder
sonst wo. Ich habe mir einfach nur dieses Teilstück ausgesucht, weil es besonders schön ist. Es ist sehr attraktiv.
Ah, okay.
Ja,
okay.
Ich wollte da gehen. Ne? Wie gesagt, es gibt in Frankreich 4 verschiedene Wege. Da gibt es die Via Tolosana, Via Podiensis, Via Lemovicensis, okay. Via Aurelia, hast du nicht gesehen.
Ja.
Und all diese Wege führen praktisch sternförmig in Saint-Jean-Pied-de-Port zu. Ja? Also sie vereinen sich dort, treffen sich dort und von Saint-Jean-Pied-de-Port kann man dann weitergehen auf der auf dem Camino Frances zum Beispiel. Ja, also da gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten weiterzugehen. Der Hauptweg ist der Camino Frances, das kennen wir.
Das macht er ab und zu.
Der PC, okay,
ich sehe es. Ja, damit ihr wisst, was gerade passiert ist. Ich weiß nicht, seitdem ich meinen Mac habe, hat alles bei mir hat irgendwie ein merkwürdiges Eigenleben. Ist egal, ob mein Saugroboter, der dann irgendwo in der Ecke ist, wo ich nicht mehr wieder finde. Warum auch immer, wenn hier in unserer Konferenz irgendein Wort kommt, dann macht der Faxen. In diesem Fall, glaube ich, waren es Luftballons. Wie bei S.
Okay.
Ja. Okay, also du bist dann angekommen, dann war irgendwann der Rückweg. Dann hast du irgendwann gesagt,
ich bin 4 Tage in Cahors geblieben.
Ja.
Und in den Tagen zuvor durch den Ort gepilgert. Und habe viele schöne Fotos gemacht, war dort schwimmen, ich konnte endlich wieder schwimmen, weil ich ja sehr gerne schwimmen.
Ja, da war was, ne? Mit Corona und nicht schwimmen
kann. Oh, hör auf, eine ganz schlimme Zeit.
Das ist anders, genau.
Ja, sag mal so, schwimmen ging ja, aber nicht jeder wurde ins Schwimmbad reingelassen. Ja. So müssen wir jetzt auch nicht mehr vertiefen.
Nee, müssen wir nicht, das ist so.
Ja, und habe dann noch 2-mal einen Ausflug nach Montauban gemacht, liegt genau zwischen Cahors und Toulouse. Habe mich jetzt gar nicht mal so sehr für die Stadt dort interessiert, sondern eigentlich viel mehr für das Freibad, was dort noch auf hatte. Und war dann noch 2 Tage dort bei 34 Grad schön schwimmen. Ja.
Und dann kamst du zurück und dann war es leider ein bisschen ungünstig gelegen, dass du sofort wieder in deinen Alltag geschmissen wurdest mit den Menschen, die ihre eigenen Themen haben, nicht dein Thema haben und die da auch keine Rücksicht logischerweise in dieser kapitalistischen Gesellschaft nehmen. Und nach relativ kurzer Zeit musstest du wieder funktionieren.
Genau, also geplant war auch da eigentlich was anderes. Ich bin an einem Mittwochabend zurückgekommen und hätte eigentlich den Donnerstag noch frei gehabt. Und das wurde mir dann leider genommen.
Okay.
Und da hatte sich beruflich auch was verändert. Die Planung der Dienste, wurde in andere Hände dann gegeben. Mhm. Und diese neuen Hände, die waren halt nicht so, sagen wir mal, nicht so rücksichtsvoll wie die. Ich glaube, da ist auch nicht so richtig weder das Verständnis noch das Vermögen halt da, sich in einen Menschen irgendwie hineinzuversetzen.
Ja, was da. Ja.
Ja.
Wir werden jetzt nicht darauf eingehen, was wir eben noch zwischendurch gesprochen haben. Das ist ein zu großes Thema. Vielleicht machen wir das irgendwann mal bei einem anderen Thema. Ich rede ja sehr viel auch über psychische Erkrankungen, auch über meine. Das ist aber ein anderes Thema. Was bleibt denn jetzt? Was bleibt denn von den 3 Wochen übrig?
Es war auf jeden Fall kein Scheitern. Es war eine Bereicherung. Es war eine ganz tolle Erfahrung. Und ich habe dazugelernt. Also ich habe auf dem Weg immer gesagt, ich bin hier Praktikant. Ja, ich habe mich als Praktikant gesehen und als Praktikant lernt man ja die Dinge erstmal kennen und realisiert, wie alles so läuft. Und ich werde es nächstes Jahr bestimmt anders machen. Also ich werde jetzt dem Weg nicht den Rücken zukehren. Im Gegenteil, ich möchte jetzt erst recht gehen. Mit einem leichteren Rucksack, mit weniger Ansprüchen an mich. Ich möchte nicht mehr so viel von mir verlangen und von meinem Körper auch nicht mehr so viel fordern. Ich werde die Etappen klein halten. Und ich glaube, dann komme ich auch sehr weit.
Okay.
Ja.
Und weiterhin die Schuhe einlaufen.
Genau, die Schuhe einlaufen und vor allen Dingen auch.
Fazit kann der Jakobsweg süchtig machen.
Definitiv, weil nochmal, man wird sich seiner bewusst, man wird sich seiner gewahr, man schaut in die Tiefe seiner Seele hinein oder es gibt einem die Möglichkeit, in die Seele hineinzuschauen. Ja, Viele möchten das gar nicht. Die sind einfach nur auf dem Weg stupide und stumpf unterwegs. Und ich betrachte das als Chance, halt in die Seele zu schauen und auch gleichzeitig zu hinterfragen, ob man dieses Gepäck, was man sich umschleppt, in Form von wirklich haben muss oder ob das nicht auch irgendwo immer ein Stück Einbildung ist. Weil, ich weiß jetzt nicht.
Also natürlich ist es Imagination, das weiß man ja selber. Ja, es ist ja so, dass wir ja nur das sind, also sagen wir so, ist ja so, das geht jetzt zu weit, aber wir haben ja das limbische System, das ist so eine Gefühlsebene, die als erstes funktioniert, dann haben wir diese Cortex, das ist dieser Verstand. Und das Erste, was bei uns immer funktioniert, ist evolutionär, ist das Gefühl. Als Erstes kommt das Gefühl. Und dann kommt normalerweise die Cortex, die überprüft, ob das Gefühl einen Sinn hat. Das Problem dabei ist, dass das limbische System zum Hirn eine doppelt so große Autobahn ist wie die Cortex zurück. Das heißt, wir werden überschwemmt von Adrenalin, wir werden überschwemmt von Paniken, von Ängsten und von Dingen, die halt nichts mit uns zu tun haben, sondern ein Thema ist, was ganz tief mit uns verwurzelt wurde irgendwann. Zu unserem Thema, ohne dass es wirklich unser Thema ist, weil wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben, weil wir bestimmte Dinge gehört haben, weil uns was fehlte, weil uns irgendwas, irgendein Puzzlestück fehlte. Und dann ist es in den seltensten Fällen unser Thema, aber es wurde zu unserem Thema von außen. Das ist der Punkt, das zu erkennen erstmal. Ja. Das hast du ja. Der zweite Punkt ist die Umsetzung. Die Erkenntnis haben viele noch gar nicht, aber diese Umsetzung ist halt auch ein ganz schwerer Schritt, weil natürlich Umsetzung auch bedeutet Trennung von Dingen und Schmerz und Konsequenz. Ja. Und das ist der Punkt. Ne? Und man weiß halt vorher auch nie, ob den Weg, den man dann geht, ob der besser ist als der Weg vorher. Aber ich sage immer so, das ist bei mir lieber ein Weg, den man gegangen ist, der einem neue Optionen eröffnet, als immer nur da zu stehen und zu warten, bis es von selber besser wird, weil das wird es selten.
Kann ein Tool, ein Baustein, sein in einem Gesamtkonzept, würde ich mal sagen. Ja, wie gesagt, wenn er nur dazu führt, dass man realisiert, dass man vieles einfach gar nicht haben muss. Also man hat es oder ich habe es. Ich habe auch diese Emotionen, aber ich bin das nicht.
Ich sage ja immer so, man muss gar nichts.
Nein, man muss auch nichts.
Das ist der Punkt, man muss gar nichts. Und das, finde ich, ist ein gutes Schlusswort auch an unsere Hörer, dass man gar nichts muss und dass wir alle mehr auf unser Bauch, das, was andere von uns wollen.
Genau.
Ja, diese Anforderungen von anderen haben nichts mit uns zu tun. Ja. Das sind die Anforderungen, die sie, das ist ihr Thema. Richtig. Ihr Thema mit sich selber. Ja. Und das projizieren die auf uns. André, ich danke dir recht herzlich. Das ist jetzt viel tiefer gegangen, als ich es wollte. Ich bin aber sehr froh, dass es so tief gegangen ist und dass wir da Menschen erreichen, die beide Themen haben und die vielleicht diesen Weg gehen, aus unterschiedlichen Themen. Einmal vielleicht wegen der Landschaft, einmal wegen der inneren Blockade, die man auflösen kann. Oder zu erkennen, wo sind die Grenzen? Ist eine Grenze eine Chance? Ist es überhaupt eine Grenze? Gibt es überhaupt sowas wie Scheitern? Das ist der entscheidende Faktor. Oder ist das nur von außen so gemacht? Und ich glaube, da haben wir jetzt unsere Hörer mal so ein bisschen mitgenommen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, André. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Niki, dass du doch dabei warst. Und liebe Hörer des Strandtisches, jetzt ist der Herbst da und wir freuen uns alle und es wird so schön und es wird jetzt auch endlich mal ein bisschen kühler und ich habe auch keine Mücken mehr. Ach, ich bin so dankbar. Ja, alles Gute, alles Liebe euch. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.